So, wir sind schon online und ich eröffne die sechste Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Ich darf die Kollegen begrüßen, darf außerdem begrüßen hier an meiner Seite Dr. Wolfgang Weber vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Und ich darf begrüßen, zugeschaltet Frau Daria Zaharova vom World Fund Management GmbH, vor allem aber auch benannt vom Start-up-Verband heute. Wir haben noch eine ganz kurze Tagesordnung zu machen, und zwar das mehr informatorisch oder jedenfalls sehr kurz. Unter Tagesordnungspunkt 1 haben wir darüber zu beschließen, dass wir uns gleich hier in einem Fachgespräch mit den beiden Referenten unterhalten. Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Und wir haben unter Tagesordnungspunkt 2 die Verteilung der Berichterstattungen zu den anstehenden Nachhaltigkeitsthemen im Bereich Umwelt. Den haben wir für diese Woche verschoben, wegen der gedrängten Tagesordnung heute. Und deshalb rufe ich so dann auf, den Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Gibt es da schon vorab Dinge? Das ist nicht der Fall. Und dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 4, nämlich zu unserem anberaumten Fachgespräch zum Thema neue technische Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften und Leben. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt dazu. Ich möchte einleitend vielleicht sagen, was so ein bisschen die Hoffnung ist. Und zwar hatten wir in der vergangenen Beiratssitzung Wissenschaftler hier zu Gast von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und von der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, die uns ihren Appell an die Mitglieder des Bundestages dargestellt haben und in dem dargestellt wurde vor allem, dass der Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und Klimaentwicklung doch sehr im Fortschritt begriffen ist, möglicherweise sogar schneller verläuft, als wir uns das vorgestellt haben. Und der Appell war sehr dringend, aus der Emission von Treibhausgasen auszusteigen. Nun wissen wir alle, unser herkömmliches Modell des Wirtschaftens und Lebens ist mit sehr viel Emissionen verbunden. Deshalb haben wir uns ja alle vorgenommen, an dieser Stelle die Technologien zu ändern, zu emissionsfreien Technologien zu kommen. Und der Monitoringbericht, der dazu kürzlich auch vorgelegt worden ist, weist aus, dass da vor allem zwei Energieträger eine wesentliche Rolle spielen, nämlich Strom, elektrische Energie und Wasserstoff, der auch immer grüner und emissionsfreier werden muss, aber vor allem auf die Elektrifizierung unserer technischen Verfahren wird es ankommen. Und das war für uns Grund genug, den Verband der Elektro- und Digitalindustrie heute hier einzuladen. Denn meine Ahnung ist, meine begründete Ahnung ist, dass sie uns da viele Dinge auch darstellen können, die zeigen, was schon alles vorgedacht ist, welche Schritte schon alle in der Realisierung sind, die uns diesem Ziel näher bringen, nämlich Industrieland zu bleiben und gleichzeitig eben zunehmend emissionsfrei zu werden. Bis zum Jahre 2045, so haben wir es uns vorgenommen, und andere haben sich 2050 vorgenommen, aber jedenfalls auf diese Technologie wird es maßgeblich ankommen. Und wir wissen, dass neue Ideen gerne im Rahmen von Start-ups entwickelt werden, dass da eben sehr viel Kreativität und Innovation stattfindet. Und beides zusammen soll uns heute ein bisschen Rückenwind geben, für weiterzugehen in dieser Entwicklung und die politischen Rahmenbedingungen richtig zu setzen, um wirklich auch zu einem nachhaltigen Wirtschaften immer mehr zu kommen. Ja, in diesem Sinne habe ich Sie jetzt mit einer hohen Erwartungshaltung hier belastet. Genau. Und möchte, wenn ich darf, Ihnen als erstes das Wort geben, Frau Zaharova, und freue mich auf Ihre Ausführungen.
Herzlichen Dank auch für die Vorstellung. Hohe Erwartungen sind immer gut. Ich teile Meine Präsentation. Wir haben das gerade geübt, das sollte funktionieren. Sehen Sie mein Slide?
Ja, wir sehen alles.
Ja,
Ist gut.
super. Dann fange ich gerne an. Stellen Sie sich vor, wir wachen jetzt im Jahr 2040 auf, in einem Europa, das energieunabhängig ist, in dem unsere Industrie klimaneutral produziert und natürlich auch Innovationen made in Germany weltweit Standard sind. Das ist keine Utopie. Sie hängt davon ab, welche Technologien wir heute, wie Sie auch gesagt haben, fördern und ob wir den Mut haben, Nachhaltigkeit als Motor für Wohlstand zu verstehen. Wir haben das tatsächlich selbst in der Hand. Und genau deshalb sprechen wir heute über neue technologische Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften und Leben. Und ich bin Dara Sacharowa, General Partner, aber auch Gründerin vom World Fund und, wie Sie bereits erwähnt haben, im erweiterten Vorstand des deutschen Startup-Verbands tätig. Ich freue mich sehr, heute auf eine Reise mitzunehmen, wo das zukünftige Deutschland mit neuen technologischen Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften und Leben steht. Ganz kurz zum World Fund. Wir sind Europas größter Frühphasen-Venture Capital Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Resilienz. Wir haben 300 Millionen im Vorvolumen, investieren eben in Startups, die vor allem sich auf Dekarbonisierung der fünf emissionsstärksten Sektoren fokussieren. Und für uns ist Dekarbonisierung und europäische Resilienz wirklich gemeinsam der Treiber für die europäische Technologieführerschaft in der Zukunft. Wir haben 22 Unternehmen und davon sind 10 in Deutschland. Ich habe die fünf treibenden Sektoren schon zweimal erwähnt, die gemeinsam sind wirklich verantwortlich für 73 Prozent der weltweiten Emissionen. Das ist zum einen Energie, zum anderen natürlich Produktion und Industrie, Landwirtschaft und Landnutzung, Gebäude im weitesten Sinne und Mobilität. Und wir sehen genau hier die größten Hebel für die Nachhaltigkeit, aber auch für das wirtschaftliche Erfolgspotenzial. So. Werde anhand unserer Portfoliounternehmen versuchen zu zeigen, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Wachstum eben Hand in Hand gehen können. Wir fangen mit Planet A Foods. Planet A ist ein Unternehmen aus München und bauen eine Fermentationsplattform für nachhaltige Schokoladenalternativen im Labor. Kein Leben doch ohne Schokolade, auch nicht in der Zukunft. Das schafft eine widerstandsfähige Lösung für globale und nachhaltige Lieferketten, weil eben wir nicht mehr davon abhängig sind, wo die Schokolade, also wo die Kakaobohnen wirklich auch wachsen. Es kommt tatsächlich vor Ort lokal. Es ist geschmacklich trotzdem überzeugend, kosteneffizient und im großen Umfang verfügbar. Rewe, Müsli Köln, die Deutsche Bahn, einige traditionelle Schokoladenhersteller aus Deutschland sind bereits langfristige Kunden. Freshflow ist ein Unternehmen aus Berlin und baut eine KI-basierte Prognoselösung zur Reduktion von Lebensmittelabfällen im Obst- und Gemüseabteilungen im Einzelhandel. Tatsächlich bis zu 40% der schnell verderblichen Lebensmittel landen im Abfall. Das muss geändert werden. Dadurch werden natürlich aber auch erhebliche Kosten reduziert. Freshflow arbeitet heute schon zum Beispiel mit Edeka zusammen. Scilab ist ein Unternehmen von RWTH Aachen oder eine Ausgründung aus RWTH Aachen, fantastische Uni, wo wir wirklich unfassbar viel Technologie entstehen sehen. Scilab beschäftigt sich mit Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Materialrückgewinnungsraten. Dadurch können wir den Zugang zu kritischen Rohstoffen gewinnen und können einen europäischen Materialkreislauf ermöglichen. Ja, vor allem in Zeiten geopolitischer Unsicherheit zeigt sich die Relevanz vor den Rohstoffunabhängigkeit stark. Ja, wir arbeiten gemeinsam mit Porsche, mit Bosch, mit Webasto, und sind gerade auf dem besten Weg zu einer europäischen Nummer-1-Stellung. Natürlich immer noch ein Startup. Die führen ein Kölner Startup, die auch als eine Ausgründung von RWTH Aachen gestartet sind, waren eine KI-basierte Energiemanagement-Plattform für Gebäude mit einem Potenzial von Kostenersparnis bis zu 30%. Das erlaubt es, Gebäude als Energiespeicher sogar zu nutzen und einen wertvollen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Bereits 500, mehr als 500 Gebäude sind aktiv. Hier sehen Sie übrigens viel mehr Text. Ich gehe da nicht durch. Wir teilen auch sehr, sehr gerne an alle die Präsentation. Aber da ich nur 10 Minuten habe, werde ich das kurz zusammenfassen. Wir haben auch immer unten einen Hinweis darauf gemacht, wie die jeweilige Technologie des Unternehmens in die neue Hightech-Agenda Deutschlands mit reinspielt. Energy ist auch ein Münchner, noch ein Münchner Startup, die eine Solar-as-a-Service-Lösung für Industrie und Gewerbe bauen. Denn günstige Energiepreise für den deutschen Mittelstand sind die Grundlage für unsere florierende Wirtschaft. Die haben tatsächlich ein Potenzial von einem jährlichen Ersparnis von 114 Millionen Tonnen CO2 in 2040. Nachhaltiges Leben ohne Shopping macht wenig Spaß, genauso wie ohne Schokolade. Deswegen brauchen wir hier auch Lösungen. Verkado ist ein Startup aus Berlin und nutzt KI für Mode- und Elektroniksuche als erste Sektoren, um eben den Zugang für den zu den Secondhand-Waren zu erleichtern. Es ist ein Plugin. Sie gehen online, Sie können das gleich auch ausprobieren. Kurze Werbeunterbrechung. Sie können den Plugin installieren, suchen wie gewohnt über die Kanäle oder Einzelhändler, wo Sie was einkaufen wollen, und es gibt sofort einen Vorschlag für eine nachhaltige Lösung. Und last but not least, Viridien, ein weiteres Münchner Unternehmen, der batterieelektrische Regionalflugzeuge für nachhaltige regionale Luftfahrt baut. Sie haben bereits mehrere Zertifizierungsprozesse durchlaufen, haben eine validierte Technologie, und wir gehen tatsächlich davon aus, dass der erste Flieger 2027 in der Luft ist. Die Entwicklungspartner, zum Beispiel Bosch, arbeiten mit ihnen zusammen. Das ist ein Conventional Take-off-Flieger, der eben den Regionalverkehr elektrifizieren möchte. Das nicht bitte zu verwechseln mit dem mit den Unternehmen wie Lilium, über die wir natürlich letztes Jahr viel gehört haben. Diese Beispiele zeigen, dass europäische Startups in der Lage sind, gleichzeitig ökonomisch und ökologisch Wirkung zu erzielen. Vorausgesetzt natürlich, dass die politischen Rahmenbedingungen schnelles Wachstum und Skalierung ermöglichen. Denn tatsächlich ist Deutschland oder Europa, aber auch Deutschland führend bei Patenten rund um Nachhaltigkeitstechnologien. Fast die Hälfte, ein Drittel aller Patente, die in diesem Umfeld angemeldet werden, kommt aus Europa. Und davon fast die Hälfte, 13%, aus Deutschland. Wir sind wirklich führend darin, die Technologien aufzubauen. Aber es fehlt uns noch leider der nächste Schritt, um diese wirklich zu skalieren. Ich mache mal das so gleich das. Zusammen mit dem Deutschen Startup-Verband, für den ich eben im erweiterten Vorstand tätig bin, haben wir letztes Jahr unsere Innovationsagenda 2030 veröffentlicht. Und darin kommen wir zu folgenden Schlüssen. Wenn wir Deutschland zu einem führenden Standort für Gründer und Gründerinnen machen wollen, müssen wir auch uns auf Bereiche konzentrieren, die die größten Hebel für Transformation und Wettbewerbsfähigkeit sind. Und das ist eben Deep Tech und Climate Tech, also auch Nachhaltigkeitstechnologien. Der Startup-Verband zeigt in der Innovationsagenda ganz klar, diese Sektoren sind die Grundlage für ökonomische Resilienz Europas und unsere technologische Souveränität. Natürlich sind diese Technologien kapitalintensiv, wissenschaftsnah und erfordern etwas mehr Geduld als die SaaS-Lösungen. Eine zentrale Erkenntnis unserer Arbeit war auch, ohne ausreichendes Kapital bleiben selbst die besten Technologien in der Forschung stecken. Deep-Tech-Startups, auch im Climate-Tech-Bereich, benötigen im Schnitt bis zu 5-mal mehr Kapital und haben etwas längere Finanzierungszyklen. Deswegen braucht es hier auch mehr Frühphasen, mehr Spätphasen und mehr Skalierungskapital. Auch staatliche Hebel, die zum Beispiel steuerliche Anreize für institutionelle Anleger wie die WIN-Initiative oder eine Vereinfachung des Zugangs zu EU-Förderprogrammen. Nur so können solche Unternehmen wie Scilab, Viridian oder Planet A Foods langfristig global konkurrenzfähig werden. Und natürlich die Rolle des Staates. Wir wünschen uns eine klare Neuausrichtung der Rolle des Staates. Weg von einer reinen Regulierung zu einer aktiven Ermöglichung. Was das konkret bedeutet, sind natürlich schnellere Genehmigungsverfahren, digitale Verwaltung, mehr Experimentierfreude und Rahmenbedingungen, die es erlauben, solchen Unternehmen auch tatsächlich durch öffentliche Beschaffungsprozesse durchzukommen. Deswegen ist die Botschaft der Innovationsagenda und genau das Ziel, was wir für uns als World Fund mit den Investments einsetzen, eben, dass wir hier in Deutschland unfassbar stark sind, um alle notwendigen Technologien zu haben, zu skalieren, um nicht nur, also um natürlich auch die Klimakrise zu bekämpfen, aber tatsächlich auch technologisch weltweit Weltklasse zu werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Sacharowa. Das war schon mal ein sehr optimistischer Ausblick oder mutmachender Ausblick. Und dann kommen wir zum zweiten Referenten. Dr. Weber, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Winkelmeier-Becker, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. In der Tat, prima, dass ich hier sein darf, denn ich würde in der Tat auch Mut machen wollen, dass dieser Wake-up-Call, von dem Sie gesprochen haben, von den Klimaforschern, dass wir daraus in der Tat auch eine Chance machen können. Wir haben momentan als ZVI, wir vertreten auch die Halbleiterhersteller, auch momentan eine andere Krise, wenn wir an Nexperia denken und an Situationen um die Lieferung von Chips. Also wir haben auch dort einen Wake-up-Call. Aber auch das kann man zusammendenken, nämlich wenn man überlegt, was müssen wir in Deutschland tun, in Europa tun, um Technologie zu entwickeln und auch dann die Wertschöpfung hier möglichst stark in Europa anzudocken. Ich glaube, das ist der Drücker, den ich hier nutzen kann, oder?
Nee? Nein.
Dann mache ich einfach gleich schon mal weiter, während dann die Präsentation noch hochgeladen wird. Am Anfang hätte ich so eine kurze Geschichte gehabt, um zu zeigen, tatsächlich, was momentan alles wie momentan die große Stakeholder bestimmte Grundsätze hinterfragen. Bei der Frage, wie weit machen wir weiter bei Klimapolitik, Technologiepolitik. Und die These, die ich jetzt hier vertreten will, ist tatsächlich, wenn wir es geschickt machen und wie, glaube ich, seit 20 Jahren in der Nachhaltigkeitsszene gedacht, wird ein Schuh daraus, dass ich sage, ich betreibe Industriepolitik sehr geschickt, clever auch kombiniert mit Handelspolitik, mit Wirtschaftspolitik und betreibe damit eben auch Klimapolitik und muss nicht dieses Entweder-Oder so sehr strapazieren. Und die Vorsitzende, Frau Vorsitzende hat das bereits erzählt, Elektrifizierung ist ein ganz großer Treiber tatsächlich, um Klimaschutz mit enormen volkswirtschaftlichen Vorteilen zu erreichen. Und der Trick sind zweierlei. Erstens, durch den Verzicht auf Verbrennungsvorgänge spart man zwei Drittel der Primärenergie. Ein Elektroauto hat eine Effizienz von 80% und ein Verbrenner hat eine Effizienz von 20-30%. Und das ist so und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen auch diese Diskussion um die Technologieoffenheit wird daran nichts ändern. Das sind physikalisch-thermodynamische Gesetze. Insofern können wir da sicher sein, dass sich das in 10 Jahren nicht verändert haben wird. Und das heißt, ja, der Strombedarf wird steigen, aber der Primärenergiebedarf, für den wir auch volkswirtschaftlich Geld ausgeben müssen durch die Importe von Erdöl, Erdgas, Kohle, der sinkt dramatisch. Das heißt, der volkswirtschaftliche Nettovorteil ist erheblich. Konkret kann ich die Zahlen nennen. Wir sind momentan, das wäre auf einer Grafik drauf gewesen, das kriegen Sie dann in den Unterlagen, wir sind momentan beim Primärenergieverbrauch bei 3.500 Terawattstunden. Und der wird sich halbieren, während in der Tat der Stromverbrauch momentan von 550 Terawattstunden sich dann auf ungefähr 1.000 Terawattstunden erhöhen wird. Also ja, mehr Strombedarf, aber dramatisch viel größere Absenkungen der Primärenergiebedarf und damit weniger Importabhängigkeit von nicht immer ganz resilienten Lieferketten. Der zweite große Vorteil der Elektrifizierung ist der der Flexibilität. Es gibt keine andere Energieform, die so mobil, flexibel einsetzbar ist wie Strom. Sie können Strom einsetzen für Mobilität, ohne dass Sie dort Großverluste haben. Sie können sie einsetzen für Wärmegewinnung, Thema Wärmepumpen. Da haben Sie noch den anderen großen Vorteil, dass Sie auch viel Primärenergie aus der Umwelt für Umme rausholen. Und Sie können sogar den Strom, je nachdem, wo gerade Energiebedarf ist, dorthin lenken, wo er gerade am meisten gebraucht wird, wenn wir die gesamten Netze digitalisieren und so smart ausstatten, dass tatsächlich ein System sich selbst optimieren kann. Eine große Herausforderung ist bei dieser Elektrifizierung die Speicherung. Und dann ist das eine Thema Wasserstoff, von dem Sie schon gesprochen haben, an dem weiter gearbeitet wird. Und das andere ist die Batteriethematik. Und wir haben in Deutschland, ich glaube, das war volkswirtschaftlich nicht richtig, die globale Lernkurve für Photovoltaik bezahlt und andere profitieren davon. Momentan sehen wir bei den Batterien, dass bislang die globale Lernkurve eher ein anderes Land zahlt. Momentan investiert das eben stark China rein. Lasst uns doch dann das Gleiche umgekehrt versuchen und sagen, die haben jetzt einen Teil der globalen Lernkurve bezahlt, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um da einzusteigen. Und nachdem tatsächlich die Kostendegression vorangeschritten ist, da jetzt eben einsteigen, chinesische Partner gewinnen, die hier investieren, die wir zusammenbringen mit europäischen Partnern, dass wir lernen können von China. Die haben dort einen Vorsprung. Und daraus dann eben eigene weitere Wertschöpfung betreiben können. Und das eben nicht nur im Lehrbuch, sondern tatsächlich im echten Leben. Da, glaube ich, sind gigantische Chancen drin. Ein anderes Beispiel, was ich kurz reinbringen will, ist Gleichstrom. Sie kennen alle die Diskussion vielleicht, gab den großen Stromkrieg im 19. Jahrhundert zwischen Tesla und Edison, ob jetzt eher Wechselstrom oder Gleichstrom sein soll. Und es gibt dann physikalische Gründe, warum es der Wechselstrom sein musste, weil nur den können Sie transformieren und auf verschiedene Spannungen bringen. Aber überall, wo Sie eine konkrete Anwendung haben, sollten Sie auf Gleichstrom gehen. Ich sehe jetzt hier gerade für den PC hier eben nur diesen letztendlich Wechselrichter. Überall, weil alle Anwendungen, die wir heute haben, laufen, fast alle, laufen auf Gleichstrom. Aber das Stromnetz auf Wechselstrom, jedes Mal haben Sie Verluste. Wenn wir es also schaffen, solche Gleichstrom-Microgrids einzubauen, in Fabriken, auch in Häusern, dann können wir massive Effizienzvorteile realisieren, bis dahin, dass man die Bremsenergie nutzen kann. Stellen Sie sich einen Fahrstuhl, der runterfährt, hat auch Bremsenergie, kennen wir jetzt alles von den Elektroautos. Und diese Energie, wenn Sie das im Gleichstrom machen, können Sie perfekt nutzen, um den nächsten Fahrstuhl nach oben zu schicken. Und der andere Vorteil ist, wir sparen 50% des Kupfers ein, wenn wir Gleichstromkabel einbauen. Es gibt inzwischen die ersten 5, 6 Fabriken in Deutschland, die komplett auf Gleichstrom laufen. Es gibt die ersten Wohngebäude, die komplett auf Gleichstrom laufen. Also eine weitere Chance, eben Einzelanwendung dann eben auf DC zu setzen. Dann kurzer Blick, Frau Winkelmeier-Becker, Sie hatten über Ihr Büro gesagt, Sie fänden es auch ganz spannend, mal auf generell große Wachstumsmärkte, Technologiewachstumsmärkte zu schauen. Und da haben wir hier eine Studie mal herausgenommen, die vom BDI im Sommer gemacht wurde. Und die zeigt, ist jetzt schwer zu lesen, ist relativ klein, ich entschuldige mich dafür, oben die ersten drei Blöcke sind alles rund um die Energiewende. Das sind die Bereiche, die ich auch gerade so ein bisschen angesprochen habe. Und rechts sehen Sie das zusätzliche Wertschöpfungspotenzial für Industrie in Deutschland. Und das sind erhebliche Mengen. Wenn ich meine jetzige Branche anschaue, wir haben 900.000 Jobs, also wir sind je nach Zählweise der zweitgrößte Branche in Deutschland, 900.000 Jobs und haben heute eine absolute Wertschöpfung in Deutschland von 120 Milliarden Euro. 220 Milliarden Umsatz, 120 Milliarden Wertschöpfung. Und das sind die zusätzlichen Potenziale, die wir realisieren können bis 2035, in 10 Jahren. Und dann will ich noch mal darauf hinweisen, auf den vorletzten Punkt, der auch für uns sehr wichtig ist, nämlich alles rund um KI und dort auch speziell industrielle KI. Wenn wir alle arbeiten mit ChatGPT, sagen wir im klassischen, ne, benutzen Fragen, da stell da Frage rein. Eine Riesenchance ist eben, wenn wir KI in der Industrie einsetzen, auch eine Riesenchance für Deutschland, weil wir eine besonders starke Industriebasis haben. Wir haben ein enormes Domänenwissen, was die Amerikaner nicht haben. Wenn wir jetzt also anfangen, KI auszurollen auf Industrieprozesse, Automobilproduktion, in unserer eigenen Elektroproduktion, auch in der Stahlproduktion kann man erheblich Effizienzpotenziale realisieren. Man kann die Roboter miteinander sprechen lassen und sie dann da besser miteinander verzahnen. Und dort sehen Sie in der Tat das zweitgrößte Potenzial, 280 Milliarden zusätzliche Wertschöpfung, wenn wir industrielle KI jetzt in Deutschland ausrollen und damit auch Verkaufsschlager machen und andere Fabriken, die anderen Fabriken der Welt mit industrieller KI ausstatten. Dann komme ich auch langsam zum Schluss. Kurz auch der Blick nochmal auf Kreislaufwirtschaft. Auch das ist natürlich etwas, was wir alle mitdenken. Und das Spannende ist da, wenn Sie Kreislaufwirtschaft wirklich konsequent durchdenken, ist das auch im Prinzip eine Energiefrage. Also ne, wenn ich dran denke, das meiste, wo wirklich Kreislaufwirtschaft Sinn macht, ist alles rund um Metalle. Egal, ob es um Stahl geht oder eben auch dann die selteneren Metalle, seltene Erden. Das, was Sie brauchen, ist Energie. Und das machen wir am besten auch da wieder mit Strom. Der kommt nämlich auch erneuerbar gleich auf der Ebene von Strom an. Da müssen wir gar nichts mehr umwandeln. Und dann kann man auch Circular Economy effizient ökonomisch betreiben. Und dann der letzte Blick auf etwas, was mir immer wichtig ist, weil ich glaube, da gehen verschiedene Begriffe in der öffentlichen Diskussion durcheinander, nämlich Technologieoffenheit und Technologieneutralität. Was meine ich damit? Technologieoffenheit, klar, die ist geboten. Für mich heißt technologieoffen, dass bestimmte Technologien nicht verboten werden, wie zum Beispiel CCS, dass man nicht sagt, das dürfte nicht machen. Das ist geboten. Aber Technologieneutralität wäre die Erwartung, dass der Staat dafür Sorge trägt, dass alle Technologien gleichermaßen runter- oder hochsubventioniert werden, dass sie alle die gleiche irgendwie Chance haben. Und das ist unrealistisch. Die Energiesteuergesetze sind derartig ausdifferenziert in 80 Jahren Regulierungsaufbau in Deutschland oder auch in Europa, bis hin zur Frage, wie werden die Eigenkapitalvorschriften für Gasnetze, Stromnetze reguliert. Das alles durchziseliert. Sie werden nie in der Lage sein, perfekt, ich sag mal, eine Strom- und eine Gasanwendung völlig at equal parts aufzusetzen. Also diese Technologieneutralität ist unrealistisch, Technologieoffenheit ist geboten, aber eben noch keine Strategie. Denn auch am Ende jede Organisation, jedes Unternehmen, jeder Privatmensch, aber auch jeder Staat wird sich entscheiden, auf was setze ich besonders. Und das wäre dann eben mein Plädoyer, dass auch Deutschland eine Strategie sich geben muss, auf welche Technologien setzt man besonders für die Hightech-Agenda, die jetzt auch gerade ja in der Bundesregierung vorangebracht wird, auch mit Mikroelektronen. Ich glaube, da sind sehr viele richtige Sachen da drin. Aber eine klare Strategie, und das, glaube ich, machen uns Länder eben auch wie China und andere vor, clever vor, wie ich eine Strategie umsetze, um Klimaschutz und industrielle Wertschöpfung zusammen gut in Einklang bringen will. Und ich glaube, da haben wir alle Chancen dafür. Aber wir müssen aufhören, immer zu sagen, alles ist technologieoffen und dann geht alles von alleine. So einfach ist es nicht. Eine Strategie wird man schon brauchen.
Ja, ganz herzlichen Dank auch für Ihren Vortrag. Da deutet sich ja auch schon an, dass Sie uns für die politische Umsetzung einige Ratschläge mitgeben wollen.
Gerne.
Denn ja, in der Tat sind wir stolz, und das ist die DNA oder die passende Wirtschaftsordnung zur Demokratie, gehört die offene Wirtschaftsordnung einer Marktwirtschaft, in unserem Fall die soziale Marktwirtschaft. Aber so viel Staat wie nötig muss man eben mitdenken, ohne dass es gleich zur Planwirtschaft wird. Aber gewisse Vorgaben, Leitplanken und so weiter sind auch in der sozialen Marktwirtschaft sicherlich angebracht. Und auch im Hinblick auf den geopolitischen Wettbewerb, in dem wir uns befinden, mit Ländern, die eine ganz andere aggressive Wirtschaftspolitik machen und Industriepolitik machen, müssen wir, glaube ich, auch klug vorgehen und auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Naja, würde ich da auch gleich eine Frage gerne anschließen. Das Thema Standardisierung. Sie hatten gerade schon den historischen Grundkonflikt zwischen Gleichstrom und Wechselstrom angesprochen. Da hat man das auch offen gelassen. Und jetzt steht jetzt vielleicht dann vor der Herausforderung oder sehe jedenfalls die Vorteile einer Umstellung. Was müsste denn dafür geschehen? Und an welchen Stellen oder welchen Mehrwert hat eine Standardisierung, wenn man technologieoffen beginnt und jeder darf seine Ideen entwickeln und schauen, was am besten funktioniert, dann aber an einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch zu gemeinsamen Grundlagen zu kommen, auf denen dann weiter aufgesetzt wird. Vielleicht könnten Sie das auch noch mal darstellen. Dankeschön.
Sehr gern. Und passenderweise ist heute eine Veranstaltung in Berlin zum 50-jährigen Jubiläum des Staatsvertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Normungsorganisationen, DIN und nachgelagert dann DKE. Also insofern perfekte Frage. Und in der Tat, Standardisierung ist extrem wichtig. Wenn man sagt, irgendwie, wir wollen ja von der Invention zur Innovation kommen und damit auf den Markt kommen, sind Standards der entscheidende Hebel, um marktgängig zu werden. Sie brauchen ein Agreement mit dem Klassiker, mit dem DIN A4-Papier, dass die Drucker gemeinsam produziert werden können. Dann öffnen Sie einen Markt, wenn Sie sagen, daran wollen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Und in der Tat beim Thema DC arbeiten wir seit 3-4 Jahren, wir haben eine kleine Gruppe dazu eben aufgebaut, mit internationalen Partnern an der Frage der Standardisierung. Wie kriege ich eben einen Stecker, eine Steckdose standardisiert, so wie wir das alle kennen, privat und auch in der Industrie, dass tatsächlich dann eben in Gebäuden, in Microgrids eben dann diese DC-Technologie ausgerollt werden kann. Und da, wenn ich darf, politisch auch gleich die Verknüpfung. Wir sehen, dass in China Standardisierung staatlicherseits massiv unterstützt wird. China fördert Unternehmen dafür, dass sie in die internationalen Standardisierungsgremien gehen. Noch vor 20 Jahren waren die meisten Standardkomitees bei den Normungsorganisationen, und die gibt es eben national, europäisch, international, die internationalen, weitgehend von, muss man echt sagen, von Deutschen besetzt. Und das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren leider dramatisch verändert, unter anderem auch, weil China eben diese Aktivität massiv fördert. Wir haben einen Vorschlag dazu auch schon in der letzten Legislaturperiode eingereicht. Es gibt die steuerliche Forschungsförderung, die eingeführt wurde vor ein paar Jahren, die, glaube ich, sehr erfolgreich ist, weil sie sehr unbürokratisch Unternehmen ermöglicht, Forschungsaufgaben ohne große Programme damit zu machen, dann eben dann bei der Steuer anzurechnen. Und unser Vorschlag wäre ganz einfach, Unternehmen freizustellen, ob sie diese Möglichkeit nutzen wollen für Forschungsausgaben oder für Normungsausgaben. Und dann könnte man einen kleinen Hebel auslösen, würde den Staatshaushalt um null belasten, weil man die Unternehmen, also man kann es auch gerne ausweiten, den Topf, aber unser bescheidener Vorschlag wäre nur, diesen Topf, den es schon gibt, in die Diskretion der Unternehmen zu bringen. Wollt ihr damit Forschung bezahlen oder eben Normung? Frankreich macht das schon, Österreich auch, und das wäre auch eine Idee für Deutschland. Also wenn man auf die Frage zurück, extrem hohe Relevanz, China spielt es ja strategisch mit Unterstützung des Staates, und bei uns ist es eine Sache eben dann doch nur von der Industrie, die dann eben das alles alleine finanzieren muss.
Vielen Dank soweit. Ich habe eine Wortmeldung von Frau Dr. Lübcke. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Einmal zur Formfrage. Machen wir eine Runde? Stelle ich vielleicht mehrere Fragen oder einzeln?
Stellen Sie maximal 2 Fragen.
Okay. Dann hätte ich zunächst einmal vielen Dank für die interessante Einführung und auch die vielversprechenden Beispiele. Eine Frage an Frau Sararova. Sie haben uns viele sehr vielversprechende Beispiele genannt, auch gesagt, naja, es braucht auf jeden Fall mehr Geld, das sehe ich auch. Und Rahmenbedingungen. Und da wollte ich noch mal hören, was genau braucht es, damit diese Ideen, diese Technologien und Ansätze tatsächlich in die Skalierung und in den Markt kommen? Und eine Frage an Herrn Weber. Die ganz großen, das sind mehrere Fragen, ich stelle es mal eine und dann gebe ich noch mal nach. Die ganz großen Hebel für die Defossilisierung in Deutschland liegen ja eigentlich in der Industrie in allererster Linie. Das, was Sie jetzt hier beschreiben, sind vor allem Effizienzeinsparungen durch eine sehr geschickte Neukonfiguration von Stromsystemen zum Beispiel. Wie groß ist denn der Anteil, den Sie da wirklich einsparen können an den Gesamtemissionen zum Beispiel? Also nur damit wir eine Größenordnung haben. Und vielleicht hänge ich doch noch eine Frage ran. Die Umstellung auf DC von AC im Bestand, ist das einfach möglich oder müsste man da tatsächlich mehr austauschen an Bauelementen oder Leitungen? Danke.
Dr. Meyerlei.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die beiden sehr interessanten Vorträge. Ich möchte gerne Frau Sacharowa etwas fragen. Ich bin immer ganz begeistert, wenn es aus der Praxis auch mal Beispiele gibt, wie nachhaltig gewirtschaftet wird, wie nachhaltige Produkte hergestellt werden. Meine Frage an Sie ist eine Einschätzungsfrage. Wie könnten wir denn sicherstellen, dass auch das Bewusstsein bei den Unternehmen dafür geschärft wird, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur Marketing ist, sondern dass das Wachstumstreiber sind, dass das Geschäftsmodelle sind und vielleicht auch eine persönliche Frage ist ja denn die zweite. Wenn Sie jetzt diese ganzen Produkte ja kennen aus Ihrem Portfolio, das Sie gerade so vorgestellt haben, auszugsweise, wenn Sie sich eins raussuchen müssten, in eine Branche Ihr Geld investieren müssten, welches würden Sie sich raussuchen? Das heißt, wo sehen Sie denn für die Zukunft die beste Umsetzbarkeit tatsächlich, den besten Weg? Dankeschön.
Spannende Frage. Dr. Kraft hat das Wort.
Ja, danke. Ich bin leider etwas zu spät gekommen. Wir hatten noch eine Debatte im Plenum. Deswegen jetzt keine Frage zum ersten Vortrag, sondern zum zweiten vom Herrn Dr. Weber. Sie haben ja ausgeführt, dass der Primärenergieverbrauch sinken wird, was natürlich aufgrund von Verlusten im Wärmesektor passieren würde. Aber die theoretisch prognostizierte finale Form der emissionsfreien Energieversorgung ist ja absolut fossilfrei. Das heißt, wir haben als Backup dann Wasserstoff. Und Wasserstoff in der Produktion ist ja somit das Ineffizienteste, was rumläuft. Das heißt, wenn ich Glück habe, wird auf der anderen Seite der Welt unter Verlust von 2/3 des Stromes der Wasserstoff hergestellt, der dann eben noch transportiert werden muss, wobei natürlich dann noch gewisse Mengen unterwegs abdampfen und der extrem voluminös ist. Also mit die schlechteste Energiedichte hat, die man auch im Bulk fahren kann. Ja, das heißt, ein Tanker voll Wasserstoff transportiert ein Viertel der Energie wie ein Öltanker. Das ist einfach die Wahrheit. Wie wird es denn dann final ausschauen? Da wird ja der Primärenergiebedarf doch wieder durch die Decke gehen, wenn ich das alles mit einem WC in der 100% fossilfreien Energieerzeugung mit Wasserstoff.
Dankeschön. Dr. Fall.
Ja, auch von mir. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Herrn Weber. Das eine ist, ich würde gerne mehr über die Hemmnisse wissen. Also was können wir in der Politik noch mehr tun, um diese technischen Lösungen, um dem zum Durchsetzen zu verhelfen? Gerade vielleicht auch am Beispiel der von Bauen und Wohnen. Also Sie sprachen die Wärmepumpe an, die natürlich sehr überlegen ist anderen Technologien, aber auch serielles Bauen, auch da gibt es Technologien, biobasierte Baustoffe und so weiter. Was gibt es vielleicht da für konkrete Hemmnisse, die Sie uns nennen können? Und das Zweite ist, Sie sprachen von Technologieoffenheit. Vielleicht können Sie da nochmal am Beispiel von Wärmepumpe und Gasheizung drauf eingehen, wie genau das dann in der Praxis wirken würde. Das würde mich auch sehr interessieren. Dankeschön.
Und abschließend in dieser Runde Frau Michel.
Ja, herzlichen Dank auch von mir an dieser Stelle. Es ist schon ein Privileg, wie viel wir hier an neuem Wissen präsentiert bekommen. Und ich hätte an Herrn Weber tatsächlich auch eine Frage. Können Sie sagen, welche Bottlenecks in den Wertschöpfungsketten so aktuell die größten Blockaden darstellen? Weil das wäre mir sehr wichtig. Wir reden sehr viel, ist es nur die Elektronik oder die Speicher oder die Netze? Also wo greifen wir da am besten an? Und vielleicht eine bisschen ketzerische Frage, welche konkreten industriepolitischen Maßnahmen sind wirklich wirksam und manche sind halt vielleicht nur Lyrik? Das würde mich Lyrik, also in dem, ne, wo wir uns gerne hinter verstecken und es gut ausmalen. Also was wäre aus Ihrer Sicht am wirksamsten?
So, wer mag beginnen? Frau Sacharowa, würden Sie beginnen mit den Fragen, die an Sie gerichtet wurden?
Sehr gerne und vielen Dank für die spannenden Fragen, auch das Feedback. Leider das kann ich keinen sehen, aber ich kann bei den Stimmen hören, dass es wirklich ein ernsthaftes Interesse auch hier in diesem Forum daran liegt, hier an Lösungen zu arbeiten. Deswegen vielen Dank nochmal dafür. Ich glaube, die eine Frage war, welche Lösungen gibt es konkret oder was braucht man konkret? Also Kapital ist immer Nummer eins, ja, weil tatsächlich ist es so, dass eben im Klimabereich oder eben im Nachhaltigkeitsbereich die meisten, was ein physisches Problem ist oder die Klimakrise betrifft vor allem, sehr schön, jetzt sehe ich. Betrifft vor allem die physische Welt, deswegen brauchen wir physische Lösungen. Diese brauchen einfach 5-mal im Durchschnitt mehr Kapital und es dauert einfach länger. Das heißt, zum einen brauchen wir einen wirklich funktionierenden Wachstumskapitalmarkt. Den haben wir in Europa, nicht nur in Deutschland, wirklich noch nicht. Da sind auch institutionelle Kapitalgeber gefragt. Es gibt eine Initiative, die heißt WIN. Da geht es um bis zu 25 Milliarden also Volumina, die dann in Fonds investiert werden. Es gibt ETSI-Initiative auf der europäischen Ebene, das leider noch sehr langsam und noch nicht vieles passiert. Das heißt, wir brauchen wirklich Wachstumsfonds, die aber auch wirklich sich mit Thema Technologie auseinandersetzen und auch den Mut haben, da in diese Lösungen zu investieren und nicht nur in Software. Das ist das eine. Da kann natürlich auch der Staat Signale und Incentives setzen und auch vor allem auch Trust-Signale setzen. Und ich glaube, auch da spielt wirklich das, was ich kurz erwähnt habe, ein paar Themen eine wirklich unfassbar wichtige Rolle, dieses Thema Vertrauen, weil all diese Lösungen, die ich vorgestellt habe, aber auch die, es gibt das noch viel mehr in allen diesen Bereichen, die brauchen natürlich auch Kunden. Und dann ist es leider in Deutschland immer noch so, dass große Unternehmen längere Zyklen, Beschaffungszyklen haben, auch sich oft gar nicht mit Startups beschäftigen. Es gibt Ausnahmen, es wird besser, das ist auch positiv. Also ich bleibe bei meinem Positiven heute. Nichtsdestotrotz braucht er auch einen Anreiz. Und ich glaube, wenn, so wie auch in den USA als Beispiel, wenn der Staat gezielt öffentliche Beschaffung von Innovationen ermöglicht, ist es dann für das Startup und das ganze Ökosystem nicht nur eben die potenzielle Umsätze, die natürlich wichtig sind, auch das Learning und die Learning Curves, über die haben wir heute auch gesprochen, schnelle Learning Curves, aber natürlich auch ein unfassbares Vertrauenssignal für die Wirtschaft, hier sich auch schneller zu öffnen. Schnellere Genehmigungsverfahren, natürlich ist auch ein großes Thema. Ich glaube, da gibt es viele Hebel, aber ich würde jetzt gerne die zwei, also das auf Kapital, also die Kapital, den Kapitalmarkt eben stärken und eben selber als Kunde auftreten und die Startups so auf diese Art und Weise unterstützen, wären meine Antworten heute. Dann war nochmal die Frage, wie man die Unternehmen davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit auch wirklich gewinnbringend sein kann. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn in Deutschland, aber auch allgemein in Europa, wir haben gerade so all das, was rund um Klima, Nachhaltigkeit, Energiewende ist leider das Narrativ eher negativ geworden, ne? Und immer mit Kosten verbunden. Es ist einfach sehr negativ. Und ich glaube, den Narrativ zu verändern, kann jeder von uns, kann natürlich die Medien. Und dafür brauchen wir aber am einfachsten Erfolgsgeschichten. Und die Startups, also eine kleine Auswahl, es gibt viel mehr davon, die Startups können hier auch eine wirklich eine wichtige Rolle spielen, indem das wir die unterstützen, wirklich groß zu werden, erwachsen zu werden, Märkte zu schaffen und diese Erfolgsgeschichten zu erzählen, um da ja, dieses Narrativ positiver zu gestalten. Weil am Ende des Tages bei uns bei World Fund, einer meiner Mitgründer, der ist auch einer der erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland, Tim Schumacher, der hat immer gesagt, wir investieren in kein Green Premium Produkt. Wir investieren immer in Unternehmen, die sogar für einen Klimaverneier sozusagen, an diesen Typus können wir die auch verkaufen, weil sie wirklich echte Probleme lösen und wirklich echte Probleme lösen, auch wirtschaftlich. Auch da natürlich keine All-Sides-Fits-All-Lösung, aber ich glaube, das Narrativ und die Erfolgsgeschichten und die Bühne schaffen für unsere Startups, eben diese zu erzählen und weiterzuerzählen, das wäre eine wichtige Grundlage. Und in welches ich selber investieren würde, ich bin ja die Gründerin von World Fund, das heißt, ich investiere in jeden Startup notgedrungen mit ein und bin ein großer Fan von allen unseren Unternehmen im Portfolio. Also ist wirklich fantastisch und ich drücke allen die Daumen, dass sie erfolgreich werden. Und wenn jemand von Ihnen gerne auch mehr darüber wissen möchte, außerhalb dieser Runde heute Kontakte oder auch mehr einfach Informationen haben möchte, auch sehr gerne, wenden Sie sich gerne an mich direkt zu. Ich helfe da sehr, sehr gerne.
Vielen Dank, dass wir uns
Ich glaube, das waren die drei Fragen.
Ihr Insiderwissen anbieten sogar.
Und jetzt höre ich sie nicht.
Energie-Startups hatten, glaube ich, die Mehrheit unter ihren Vorschlägen, aber es ist natürlich schwer, gegen Schokolade anzukommen. Ja. So, dann Herr Dr. Weber, dann haben Sie das Wort zur Antwort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich greife das gerne auf, was Frau Saharova gesagt hat. Ich glaube in der Tat, ne, wir müssen viel hier in physikalischen Lösungen denken. Und in der Tat, das ist dann immer etwas, was länger dauert und auch in der Tat mehr kostet. Und weil das immer wieder so ein bisschen mitschwingt, wir sind zwar gegen die Green Claims Directive, wir sind aber nicht für Green Claims. Ja, also insofern tatsächlich hinterfragen Sie kritisch, was da alles behauptet wird. Und am Ende bin ich überzeugt, setzen sich die richtigen Lösungen auch tatsächlich durch. Zu den Fragen. Frau Lübcke, Einsparpotenziale in der Industrie, die sind, wenn ich mal darüber nachdenke, was macht Energie, wenn man es ganz fundamental herunterbricht, brauchen Sie Energie, um etwas anzutreiben? Ein Motor für Mobilität, für eine Pumpe? Es ist nicht viel. Oder Sie brauchen Energie, um Wärme bereitzustellen. Und das ist auch in der Industrie, in der Chemie, in der Stahlproduktion. Sie brauchen ein bisschen Energie als Direktreduktionsmittel. Und dann sind wir beim Thema Stahl. Und neuerdings, wenn ich jetzt an KI-Rechenzentren denke, brauchen wir auch Strom, um Digitalisierung zu betreiben. Mit großen Abwärmen für Wärme. Aber ne, der Trick ist ja da, dass Daten in Chips gespeichert werden durch Elektronen. Also Digitalisierung funktioniert auch nur mit Strom. Also Digitalisierung ist auch Elektrifizierung. Und das sind im Prinzip die fundamentalen Punkte, wo Sie Energie brauchen. Mehr gibt es nicht. So, und Sie können tatsächlich all diese Anwendungen komplett elektrifizieren. Und damit überall diese Primärenergieeinsparungen um zwei Drittel reduzieren. Weil überall, wenn Sie Primärenergie aus den Fossilen einsetzen, oder können auch Bioenergie nehmen Sie Bioenergie, dann trotzdem, Sie müssen die in der Regel eben durch Verbrennen, daraus dann die Wärme oder die Antriebskraft nutzen und dabei verlieren Sie zwei Drittel. Und wenn Sie das eben auf der Ebene von Strom gleich machen, haben Sie diese Verluste eben nicht und Sie können dann eben auch noch dann effizient den Strom weiter einsetzen. Also das sind wirklich die fundamentalen Einsätze. Und jetzt war ich früher in der Chemieindustrie, deswegen kenne ich auch so ein bisschen die dortige Situation. Und tatsächlich, ich würde mal behaupten, ziemlich steil, Sie können in so einer Industrie eigentlich alles elektrifizieren. Und es gibt auch Unternehmen, die daran arbeiten. Aber es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen, die geleistet sein müssen, damit sich das auch dann wirtschaftlich darstellen lässt.
Entschuldigung. Danke. Dann ja.
Genau, also das ist mir alles klar. Die Frage war, durch die Umstellung, also zum Beispiel haben Sie ein Beispiel gegeben, die Einsparung, wenn Sie den Aufzug auf DC setzen. Und das klingt ja irgendwie cool und dann können wir ganz viel sparen, weil wir können beim Runterfahren nochmal Energie zurückgewinnen. Und durch solche Anwendungen, also die ganz großen Hebel haben Sie ja richtig beschrieben, sind in der Industrie, aber und das ist auch völlig klar, wie wir das defossilisieren. Aber hier reden wir über fancy Anwendungen, die in meinen Augen relativ kleinteilig sind. Und ich wollte einfach mal so zum Gefühl haben, über welchen Anteil reden wir jetzt hier?
Also genau, durch Gleichstrom können Sie, wenn Sie in so einer Fabrik jetzt komplett auf Gleichstrom umstellen, können Sie 10% Energie, also nochmal Strom allein einsparen. Wir sind ja schon auf Strom und dann nochmal 10% einsparen. Durch einfach weniger hier, ne, weniger Verluste. Wenn Sie jedes Mal auf den Roboter gehen und jedes Mal hat er so ein eigenes Ding, dann verlieren Sie insgesamt 10%. Herr Dr. Kraft, genau. Primärenergie, ich sagte schon gerade, tatsächlich, die Gewinne sind erheblich. Sie haben völlig recht. Wasserstoff, also die Umwandlung von Strom zu Wasserstoff und dann wieder zu Strom, ist sehr ineffizient. Insofern, deswegen habe ich auch meinen Fokus eher gelegt auf das Thema batterieelektrisches Speichern und möglichst auf die Nutzung von Strom, soweit er eben da ist. Also Wasserstoff als Speicher ist von der Effizienz her sicherlich nicht das Beste, sondern ziemlich unklug. Also da, wo wir Strom direkt nutzen können und da, wo wir ihn batterieelektrisch speichern können, sollten wir das genauso tun und nicht über den Wasserstoff gehen. Jetzt gibt es die berühmte Dunkelflaute hier in Europa, Februar, März. Es gibt dann eben das Thema Direktreduktionsverfahren für die Stahlproduktion. Es gibt also bestimmte Nischen, für die brauchen wir Wasserstoff. Aber es sind wirklich Nischen. Es sind nicht die großen Mengen Wasserstoff, die wir brauchen, wenn wir unser Energiesystem effizient aufstellen wollen. Bezüglich der Energiedichte, mit Verlaub, also Wasserstoff ist extrem leicht. Wenn Sie vergleichen Wasserstoff mit Erdgas, Erdgas chemisch gesehen, CH4, wiegt 16 Einheiten, Wasserstoff wiegt 2 Einheiten. Also insofern ist Wasserstoff an sich leicht zu transportieren. Sie haben in der Tat Herausforderungen, wie kann man Wasserstoff sicher transportieren. Dann muss man bestimmte Matrizen einbringen. Man kann das dann über Ammoniak machen. Insofern gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Da wird noch dran weiter geforscht. Aber nochmal, die Umwandlung in Wasserstoff ist nur die Second-Best-Option, die man tatsächlich gehen sollte. Aber man wird sie gehen müssen, aber möglichst gezielt und nicht großflächig.
Darf ich einhaken oder nachher, wenn Sie fertig sind?
Kurze Verständnisfrage dazu, können Sie gerne.
Ja, eine Verständnisfrage. Ich rede nicht vom Gewicht des Wasserstoffs, ich rede vom Volumen. Sie wollen ja einen extrem voluminösen Gegenstand, den Wasserstoff, um die halbe Welt transportieren. Und die Japaner haben ein Schiff gebaut, das ist 110 Meter lang und transportiert genau 1000 Tonnen Wasserstoff. Dann ist es voll. Da geht nichts mehr. Und 1000 Tonnen für ein 100 Meter langes Schiff ist ein Witz.
Also nochmal, Sie können Wasserstoff in Matrizen einbringen, dann wird er deutlich dichter. Dann bekommt er eine quasi flüssige Struktur. Sie können ihn verflüssigen. Aber nochmal, Herr Kraft, ich sage ja gerade selbst, ich würde nicht die These vertreten, dass wir im großen Maßstab in der Welt Strom zu Wasserstoff umwandeln sollten, ihn in großen Maßstab nach Europa bringen, um ihn wieder hier zu Strom zu verwandeln. Also insofern, am Ende sind wir bei der gleichen. Ja. Die Dunkelflaute ist, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, sind das 2-3 Wochen von 52 Wochen. Und wir haben über Batterien gesprochen. Sie können tatsächlich, also China baut gerade einen Batteriespeicher in gigantischer Größenordnung, mehrere Gigawattstunden. Und wir werden sehen, dass wir deutlich noch mehr Batterien bekommen. Und durch die Flexibilisierung können wir Strom deutlich effizienter einsetzen. Momentan wird er teilweise abgeregelt. Das ist Unfug. Das wird man intelligenter machen können. Ich sage ja nicht, dass wir keinen Wasserstoff brauchen, dass wir auch nicht, sage aber nicht, dass wir komplett von heute auf morgen auf Erdgas und Erdöl verzichten. Ich bin Industrievertreter und das sollten wir auch weiter tun. Wir sollten uns jetzt industriepolitisch hier nicht irgendwie ins Knie schießen. Das sind alles nicht die Punkte, die ich bringe, sondern tatsächlich eine gute strategisch ausgeüberlegte Energiepolitik kann uns tatsächlich unabhängiger machen von erheblichen Mengen an Energieimporten und gleichzeitig deutlich effizienter aufstellen. Das ist die These. Dann Herr Dr. Fahl. Was kann man tun? Ja, also im Bereich Gebäude, bei der Wärme, dann sind wir auch gleich beim Thema mit Technologieoffenheit, Technologieneutralität. Also was sind die Stellhebel? Ehrlich gesagt natürlich die Stromsteuer. Also die Bundesregierung, mit Verlaub, hat die Gasspeicherumlage gesenkt, aber nicht die Stromsteuer für private Nutzer. Und da frage ich mich, was für einen Sinn macht es, wenn insgesamt schon der Wunsch ist, und das ja auch weiter gefördert wird, ich glaube richtigerweise, eben auf Wärmepumpen zu gehen, wenn aber dann im OPEX, also in dem Betrieb der Anlagen, politisch das Gegenteil beschlossen wird. Also insofern ist völlig d'accord, die Gasspeicherumlage zu übernehmen. Und wir müssen in der Tat die Verbraucher und auch die Industrie entlasten. Aber die Stromverbräuche nicht zu entlasten, sondern weiter zum Packesel der Energiewende zu machen, das ist falsch. Und da kann man dann dagegen weiter CapEx investieren für eine Elektroautoprämie oder für eine Wärmepumpenprämie. Aber am Ende rechnen die Leute und sagen, irgendwie, wie belastbar ist das? Und tatsächlich macht es dann auch von den operativen Kosten her Sinn. Wenn es darum geht, wie kann ich auch weiter industrialisieren? Wie kann ich Gebäudetechnik industrialisieren? In der Tat, das ist, wo wir dran arbeiten, unsere Firmen. Wie kann ich Industrialisierung in den Baubereich reinbringen und dort auch dann Effizienzpotenziale heben, Stichwort Gebäudetyp E, dann wäre ein Beispiel, die Landesbauordnungen mal anzugehen und zu sagen, wir übernehmen das auf eine Bundesbauordnung und werden Landesbauordnungen los. Also da gibt es tatsächlich Stellhebel, die Sie haben. Und dann in der Tat eben diese ganze große Komplex. Ich habe die Stromsteuer schon angesprochen, die Gasspeicherumlage. Und dann haben wir natürlich das Thema mit dem Emissionshandel. Ich habe gerade vorhin gelesen, dass jetzt in Brüssel beschlossen wurde, den ETS2, also den Emissionshandel für Gebäude und Verkehr, um ein Jahr zu verschieben. Das ist, wenn es dabei bleibt, dann ist es jetzt so beschlossen. Aber die Frage ist tatsächlich auch da, wenn man ihn jetzt ganz nicht einführt, dann wird man noch eher sich überlegen müssen, was mache ich dann wirklich dann auch für die Stromkosten, damit eben der Strom attraktiv wird. Und letztes Thema, die Gaskraftwerke. Wenn dann die Gaskraftwerksstrategie dazu führt, dass eine neue Gaskraftwerksumlage auf den Strompreis eingeführt wird, dann steigen die Strompreise noch weiter und dann werden die Wärmepumpen oder auch die, je nachdem wer es zahlt, auch die Elektrifizierung auch in der Industrie dann eben noch komplizierter. Und dann war noch die Frage von Frau Michel zum Thema, genau, wo sind in den Wertschöpfungsketten Schwierigkeiten gerade? Also momentan, ich hatte es schon angedeutet, sind wir jeden Tag beschäftigt mit Nexperia und der Situation dort. Und klar, also eine neue Dimension an Wertschöpfungskettenunterbrechung ist geopolitisch, purely geopolitics. Und Sie haben alle gesehen, was da jetzt passiert, nachdem man jetzt ein Unternehmen faktisch geteilt hat in Nexperia Europa und Nexperia China, dass dann die beiden Teile nicht mehr miteinander ihre eigenen Intra-Company-Lieferungen und Zahlungen leisten können. Und deswegen ist das jetzt unterbrochen. Und wir haben jetzt hier viele Chips, aber die Backend-Produktion ist dann eben in China. Und insofern gibt es da jetzt Herausforderungen, übrigens, die aber jetzt nicht nur auf Europa wirken, wirken, sondern ehrlich gesagt, die wirken auch auf China selbst ein und die wirken auch auf die USA ein. Also da haben wir in der Tat Unterbrechungen und natürlich dann bei dem Klassiker der seltenen Erden. Das macht natürlich in der Tat China sehr geschickt, dass sie diese Lizenzierungen, man kann das ja dann sich beantragen als Unternehmen, sagen, ich brauche jetzt aber die und die dann doch Backend-Mengen oder ich brauche jetzt dann doch die und die seltenen Erden. Und das wird dann eben verknüpft mit Anträgen, mit Lizenzierungsanforderungen. Und da lernt natürlich auch dann ein anderes Land viel über Wertschöpfungsketten, über Bedarfe. Nicht unclever, da brauchen wir, glaube ich, auch Antworten darauf. Also insofern, ich glaube, Geopolitik ist tatsächlich eine neue Herausforderung für die Rohstoffsicherung. Und dann haben Sie auch noch gefragt, was ist wirklich bei Industriepolitik relevant und was ist Lyrik? Vielleicht ein Beispiel, wenn Sie das mir erlauben, was ich rausgreifen möchte, sind die Klimazölle. Ich glaube, die Klimazölle sind Lyrik. Wir werden sehen, dass China, um auch wieder das eine Beispiel zu nennen, aber es ist jetzt nicht nur China, es sind auch viele andere Länder, natürlich Kapazitäten haben, um auch grünen Stahl zu produzieren. Die produzieren auch grüne Wärmepumpen. Die produzieren auch grünes PV. Die produzieren all das so, damit die Importbedingungen, die wir in Europa für unseren europäischen Markt in die Welt bringen, dass sie die erfüllen. China hat genügend Kapazitäten für die Menge an grünem Stahl, die wir momentan überhaupt in Europa nur produzieren. Also sie können den kompletten Stahl in Europa ersetzen durch grünen Stahl produced in China. Und dann ist die Frage, dann also ist diese Schutzwirkung am Ende nahe null. Jede Menge Bürokratie bleibt für uns übrig und wir haben das Gefühl, wir haben etwas Gutes für uns getan, haben aber, wenn ich an uns denke, wir sind eine Downstream-Industrie, nur Belastungen, weil wir am Ende für Stahl noch mehr Geld zahlen. Ein konkretes Beispiel, wir stellen in unserer Branche auch eben Elektromotoren her, Elektrogeneratoren, da brauchen Sie Stahl. Und je nach Anwendung sind es auch erhebliche Mengen, die Sie dafür in Stahl brauchen, um Elektromotor herzustellen. Und wir haben abgeschätzt, dass die Klimazölle und auch die Schutzzölle, die jetzt ja gerade diskutiert werden, auch in diesen Tagen, dass die je nach Anwendung solche Motoren in der Produktion um 5-8% verteuern können. Und da reden wir dann auch über Größenordnungen, die tatsächlich die Produktion dann in Frage stellen. Insofern das Thema, was man Carbon Leakage bei Stahl lösen will, verlagert man auf die Downstream-Industrie. Und dann werden Sie dann, ich sag mal, dann die nächsten, werden wir auf der Matte stehen und sagen, dann müsst ihr jetzt eben aber auch dann für die Downstream-Industrien einen Schutz aufbauen oder auch eine Exportförderung, damit man dann eben die Elektromotoren auch aus Europa heraus exportieren können.
Sie trauen sich ja zu, im Prinzip alle Antriebe, die bisher mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden, auf Elektrizität umzustellen. Müssten wir auch, wenn wir das Ziel erreichen können oder wollen. Eine konkrete Anwendung würde ich dann gerne mal zur Diskussion stellen. Und zwar, Hamburg hat sich ja vorgenommen, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Das heißt, der ganze Hafenbetrieb muss auf Elektrizität vermutlich umgestellt werden, / Wasserstoff. Ist das möglich? Kriegen Sie das hin?
Also ich bin sehr zuversichtlich, dass technologisch und bei den richtigen ökonomischen Rahmenbedingungen tatsächlich weitgehend eine Volkswirtschaft auf Strom umgesetzt werden kann. Ich habe bislang mich zu keiner Aussage hinreißen lassen oder getraut zu sagen, dass das im Jahr X sein wird. Denn tatsächlich, das hängt dann eben von vielen Voraussetzungen ab. Und momentan alleine, wenn ich mal anfange, um die ganze Diskussion um den Netzausbau. Also wir sprachen vorhin über Batterien oder auch Wasserstoff, egal was. Wir sehen momentan überall eher Knappheiten. Und jetzt wird diskutiert, inwieweit, wie viel Strombedarfswachstum haben wir noch. Deswegen auch die Frage, wie viel Netzausbau sollten wir noch betreiben. Diese Debatte finden wir falsch, weil wir die Sorge haben, das wird eher zu einer Abwärtsspirale, als dass man tatsächlich, also wenn ich jetzt schon weiß, als Rechenzentrumsinvestor, ich weiß nicht, ob ich 3 oder 5 Jahren drankomme, weil ob dann Netzanschluss da ist, ja, dann lasse ich es bleiben. Ja, und das Gleiche gilt auch für einen Investor in Batterien. Also insofern muss Infrastruktur immer vorangehen. Und vielleicht noch den Vergleich kurz, wird immer gerne verglichen mit dem Automobilbereich, mit Straßen. Und natürlich ist es richtig, dass neue Straßen neuen Verkehr angezogen haben. Deswegen mal die Frage, lasst uns nicht zu viele Straßen bauen, weil dann haben wir noch mehr Verkehr. Beim Strom, wenn diese Analogie irgendwie greift, kann man nur davor warnen, das Gleiche zu denken, weil wir wollen ja, dass mehr elektrifiziert wird. Also deswegen die Sorge zu haben, wir könnten zu viel Stromnetzinfrastruktur ausbauen, weil dann, mein Gott, dann irgendwie die Leute elektrifizieren. Da würde ich sagen, ja, gut wäre es. Ja, gibt andere Herausforderungen, die ich jetzt auch nicht kleinreden will, jetzt auch nicht hier vernachlässigen will, die dann sofort von anderen reinkommen würde. Was machen wir mit der Gasinfrastruktur? Wie können wir die sorgsam zurückbauen? Das ist eben jetzt auch nicht zu volkswirtschaftlichen Verfehlungen für die da investiert haben. Alles richtig, also deswegen viele, viele Herausforderungen. Deswegen zur Frage von Ihnen zurück. 2040 halte ich für sehr, sehr, sehr ambitioniert. Einzelne Produktionen, einzelne Anlagen klimaneutral zu stellen. Ich glaube, das lässt sich tun in über 10 Jahre. Eine ganze Stadt und auch vielleicht die Frage nochmal zurück, dann auch die Frage war ja Bestandsbau, Gleichstrom, Wechselstrom, können wir das alles so einfach umbauen? Natürlich nicht. Also Sie müssen tatsächlich, und bislang passiert das auch nur für Neubau, das also für neue Fabriken, für neue Gebäude, wenn man die baut, dass man dann gleich auf Gleichstrom geht. Aber in den Bestandsbau reinzugehen, das ist, kann man machen, aber dann sind die Aufwendungen erheblich. Und da wird man sich sehr gut überlegen müssen, macht das tatsächlich Sinn? Also insofern wird man bestimmte Investitionszyklen beachten müssen. Wir können nicht, ich sage mal jetzt in 5 Jahren, Deutschland, Chemie, Stahl, Häfen, Flughäfen alle irgendwie runterbauen und sie in 5 Jahren wieder aufbauen. Das wird nicht funktionieren. Also das wird eine ganze Ecke mehr Zeit brauchen. Insofern würde ich sagen, den Weg jetzt wirklich beschreiten, ohne sich, oder?
Aber gut, Hamburg im eingebettet von windstarken Regionen sozusagen, müsste es doch eigentlich schaffen. Die Technologie ist eigentlich da. Absolut. Wir brauchen nicht mehr die neue Raketentechnologie, nein, sondern wir wissen, wie so eine Kurbel oder was auch immer, ein Flaschenzug, ein Kran auch elektrisch betrieben werden kann, auch wenn er schwere Lasten trägt. Von daher wäre die Technologie da. Und wir brauchen dann eben die Menge an Energie und es müssen fleißige Hände die Leitungen legen, ja, und die Dinge umstellen.
Absolut, die Technologie ist wirklich da. Aber in der Tat, es kostet eben Zeit, den Hochlauf, den Hochbau hinzubekommen. Und es ist einfach ökonomisch am effizientesten, dann, wenn ohnehin in eine Anlage investiert wird, wenn eine neue Fabrik gebaut wird oder wenn ohnehin auch ein Hafenterminal erneuert werden muss. Und wir sehen ja auch, übrigens auch bei den Stromnetzen, das ist auch immer die große Diskussion, wie viel zusätzlichen Stromausbau brauchen wir. Es ist auch schon eine große Aufwendung, die Stromnetzerneuerung wieder hinzubekommen. Viele Stromnetze sind auch in Deutschland in die Jahre gekommen und brauchen erheblichen Erneuerungsbedarf. Und das sind die Chancen, wenn ich sage, ich muss eine Anlage ohnehin erneuern, je nach Typ beim Auto nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, eine Heizungsanlage nach 20, 25 Jahren, eine Industrieanlage, je nachdem nach 30 bis 50 Jahren. Aber dann, wenn es gerade ansteht, das dann eben zu nutzen und dann auch dann gleich auf die richtige Technologie zu setzen.
Gut. Haben wir noch Fragen, Frau Dr. Lübcke? Nur noch eine, bitte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Frau Sacherhofer uns noch hört. Ersten hat sie uns mal kurz nicht gehört. Doch, klappt. Okay, super. Eine Frage. Als Speicher, als Energiespeicher sind ja auch Elektroautos durchaus sehr relevant. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie wollen sich nicht auf eine Zahl, auf eine Zeitschiene festnageln lassen. Ich frage Sie mal trotzdem. Wann sehen wir denn substanziell Vehicle to Grid und Vehicle to Home? Und was braucht es dafür? Also was sind die Stellschrauben, die wir angehen müssen, damit das auch tatsächlich das Potenzial liefern oder ausschöpfen kann, was ja da ist?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Standards sind so weit wie eigentlich fertig, sind geschrieben. Wir sehen ja auch inzwischen jetzt die ersten Autos, die das können. Wir sehen die ersten Wallboxen, die das können. Wir sehen auch die ersten Netzbetreiber, die das in einzelnen Pilotprojekten umsetzen. Und wir sehen auch, dass langsam Regulierung das ermöglicht. Und dann ist die Frage, wie jetzt so etwas wie Stromsteuer, Umlagen und dergleichen, das muss natürlich alles dahingehend bereinigt werden, dass dieses Ein- und Ausspeichern nicht immer zu einer Doppelbelastung führt, sondern dass man sagt, der Verbrauch am Ende wird, wie auch immer es dann politisch sein soll, möglichst wenig, aber wie es immer politisch entschieden wird, dann belastet, aber nicht dieses Hin- und Herschalten. Und dafür braucht es dann eben bestimmte Rahmenbedingungen. Die Frage ist dann eben ein Auto auf einmal ein Stromlieferant. Diese Dinge müssen regulatorisch gelöst werden, damit eben dann auch die Teilnehmer dann von Haftung teilweise rausgenommen werden, weil wenn sonst, wenn sie jedem sagen, du bist jetzt ein Stromlieferant und du musst irgendwie hier AGBs, dann ist das, wird das nicht fliegen. Aber technologisch ist das soweit in Vorbereitung. Ich glaube, was wir jetzt in der Tat brauchen, ist bei den Verteilnetzbetreibern, da deswegen der Appell, wirklich bei dem Thema Stromnetzinfrastruktur nicht nachzulassen, müssen wir investieren in die Digitalisierung, Smart Meter, Gateway Rollout und Und dann eben auch in die Fähigkeit, da Strom hin und her fließen zu lassen. Technisch ist das machbar. Es muss dann hier und dort verstärkt werden. Netzanschlüsse müssen verstärkt werden und eben wirklich die Digitalisierung vorangebracht werden. Und wenn ich da vielleicht noch darf, gibt es die Diskussion, inwieweit der Messstellenbetrieb jetzt, der ist ja in den Wettbewerb gestellt worden vor wenigen Jahren. Jetzt wird überlegt, ob man das wieder zurückbringen soll in die Monopolobhut der Verteilnetzbetreiber. Das halten wir für falsch. Da, wo Wettbewerb möglich ist, und das sehen wir ja seit ein paar Jahren, der ist möglich beim Messstellenbetrieb, anders als bei den tatsächlich dem natürlichen Monopol eines Netzes selbst, sollten wir das sehen. Wir sehen, dass da momentan tatsächlich Wettbewerb genau dazu führt, was man immer erwartet, nämlich Initiative, Wachstum, Geschwindigkeit. Und einzelne Unternehmen haben sich da aufgemacht, um diesen Wettbewerb loszutreten. Ich glaube, der hilft dann eben auch fürs bidirektionale Laden, weil dann da tatsächlich die digitalen Informationen dahin fließen, wo sie hinfließen müssen. Die ersten Anwendungen laufen ja schon. Wann jetzt tatsächlich komplett Deutschland dann bidirektional laden kann, und Sie haben völlig recht, also es ist gigantisch, ne? So ein Heimspeicher, den wir reden, der hat eine Kapazität von 10 Kilowattstunden. Ein Autospeicher hat eine Kapazität von 70 bis 80 Kilowattstunden. Das wird oftmals in der Tat vernachlässigt, weil alle sagen, ich habe jetzt zu Hause einen Heimspeicher gebaut. Nee, der viel größere Speicher ist das Auto. Insofern in der Tat, da ist, hängt im Wesentlichen echt ab vom Netzausbau, von den Investitionen in den Netzbetrieb. Deswegen ist da, glaube ich, in der Tat so wichtig, dass da nicht, dass das, und ich verstehe die Netzbetreiber, das sind gigantische Herausforderungen, die haben. Das ist kein Bashing von Netzbetreibern, die ich hier betreiben will. Die brauchen jede Unterstützung, dass sie tatsächlich die CapEx bekommen, die Möglichkeiten bekommen zu investieren. Aber das sollte wirklich eine primäre Aufgabe sein. Also 5 bis 10 Jahre.
Noch eine Frage hat Dr. Fahl, dann Frau Michel und dann, glaube ich, schließen wir auch.
Ja, danke schön. Ich hätte eine Frage an Frau Saharova, und zwar auch hier zu dem Thema Hemmnisse. Ideen entwickeln und auch in Startups bringen ist das eine. Ich komme selber von der RWTH Aachen. Ne? Das ist bei uns auch ein wichtiges Feld. Aber das zu skalieren ist das andere. Also welche Hemmnisse sehen Sie da und was würden Sie sich von uns in der Politik noch wünschen, damit die Transformation am Ende auch schneller geht? Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Fahl, für die Frage. Ich glaube, es ist ähnlich. Die Antwort ist, wie gesagt, es gibt nicht nur eine Lösung dafür, und es ist ähnlich wie die Frage davor war. Wir brauchen mehr Kapital, auch mehr Kapital, professionelles Kapital auf der Seite von Kapitalgebern, wie wir das auch sind, von Venture Capital, dezidiert für vor allem Deep Tech, Climate Tech Lösungen in diesen Growth, aber auch Early, also es ist eine Wachstumsphase dieser Unternehmen. Da haben wir einfach strukturell nicht die Marktbedingungen dafür, weil wir ein regulatorisches Framework auch für große institutionelle Investoren wie Versicherungen, wie Pensionsfonds zum Beispiel, haben die zwar es dürften in Venture Capital Fonds zu investieren und sind weltweit auch die größten Kapitalgeber für solche Unternehmen, aber sich in Deutschland eben, ich würde direkt sagen, hinter dem Risikoprofil verstecken und das nicht tun. Da muss man mehr Incentives setzen. Ja? Wir brauchen mehr Kapital. Ja? Wir brauchen auf der anderen Seite natürlich auch einen Markt, der dafür offen ist, auch diese Lösungen zu kaufen. Ja? Und das gilt für die großen Unternehmen, die oft eben auch sehr lange und komplizierte Beschaffungsprozesse haben, die manchmal bis zu eineinhalb Jahre dauern. Es gibt Startups, die nach eineinhalb Jahren, die gibt es ja nicht, also es ist einfach absurd lang. Und da hatte ich ja erwähnt, dass ich das sehr gut fände und auch für das Vertrauen nochmal auch auf der staatlichen Seite eben, dass der Staat als Kunde auftritt. Das ist auch keine Innovation, das ist in den USA gang und gäbe. Und eben da auch innovative, schnelle, kurze Beschaffungsprozesse schafft, um solchen Unternehmen eben die Möglichkeiten zu geben, nicht nur echten Umsatz zu gewinnen, aber auch eben auf der Basis mehr Vertrauen für den Markt zu gewinnen. Ich denke, das sind sehr starke Hebel. Wir brauchen natürlich auch viel mehr Unterstützung, also wenn wir auf der Skalierungsebene sind, ne, wir brauchen eben viel mehr Unterstützung auch bei regulatorischen Themen, also ob das jetzt Energiebranche ist. Ich glaube, Viridian ist ein gutes Beispiel. Viridian ist ein Münchner Startup. Wie gesagt, die haben sich das Ziel gesetzt, den Regionalflugverkehr als ersten Markt zu elektrifizieren. Und wir glauben, also ich, alles, was Herr Weber gesagt hat, bin ich absolut d'accord. Also alles, was elektrifiziert, ökonomisch elektrifiziert werden kann, wird elektrifiziert. Punkt. Ja, es passiert jetzt schon im letzten Jahr, waren die Wachstumsraten global 6% für die Marktpenetration für die Solar- und Energie- und Batteriebranche. Meridian ist wirklich von technischen, vom Team, von dem Marktpotenzial perfekt positioniert, um da auch eine führende Rolle zu nehmen. Aber in aller Ehrlichkeit, wird Deutschland jetzt das erste Land sein, wo sie fliegen werden? Nein. Ja, weil da einfach auch regulatorisch ist unfassbar langwierig. Der Prozess ist, die Offenheit zu haben, solche neue Lösungen in den Markt zu bringen. Die werden die haben jetzt schon auch die ersten Kunden, die auch für die Flieger anzahlen, also auch wirklich ernsthaftes finanzielles Interesse daran haben. Das Interesse sehen wir vor allem aus, also in Europa, aus dem skandinavischen Raum. Ja. Aber Regulatorik, Anreize setzen, als erster Kunde sein, Prozesse vereinfachen, ja, und eben den institutionelles Kapital mobilisieren für Fonds, für Venture Capital Fonds, die eben in solche Lösungen investieren. Ja. Und trotzdem, ich muss es nochmal wiederholen, also das hört sich immer so banal an, das relativ positiv gestalten, aber es ist ein unfassbar mächtiges Tool, dass wir Erfolge feiern, dass wir Startups feiern, dass wir diese Geschichten auch erzählen und uns auch nicht dafür schämen, diese zu erzählen. Weil ich glaube, auch da, wenn man jetzt mit anderen Ländern den Vergleich zieht, sieht man oft, dass, dass da so viel Negatives an sich ist. Und ich glaube, das ist schon so eine grundlegende Basis, auf der es sehr schwer ist, wirklich ganz groß zu denken und groß zu skalieren. Ja? Und ich würde nur alle ermutigen, es ist eine einfache Aufgabe, einfach mal positive Geschichten weiterzutragen, wenn sie solche sehen. Und eben das Vertrauen auch als Staat zu zeigen, indem dann man eben diese Lösungsansätze angeht.
Vielen Dank. Dann hat nochmal das Wort Kollegin Michel.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Sie beide. Und zwar, was glauben Sie, welche KPIs brauchen wir politisch, um das nachhaltige Wirtschaften real zu quantifizieren? Also momentan sind wir ja eher da so auf der geführten Basis. Und da hätte ich gerne eine Idee von Ihnen, welche KPIs könnten das sein?
Ich kann gerne anfangen. Ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns auch als Fonds, als wir gestartet sind, 21, da war eben das Narrativ eher positiver und alles wurde vor allem in dem VC-Umfeld investiert worden. Hashtag, wir sagen so, Hashtag Nachhaltigkeit, egal ob es wirklich einen bedeutenden Wirkungsgrad hatte oder nicht. Uns war es auch wichtig, dass wir eben ein KPI haben, das uns beides ermöglicht, eben den Scale der Dekarbonisierung zu messen, die wir dann wiederum tatsächlich auch gleich zum wirtschaftlichen Erfolg setzen. Und wir haben eine Methodik entwickelt, die mit unseren wissenschaftlichen Partnern weltweit mitentwickelt wurde und auch jetzt offen dasteht. Das heißt Climate Performance Potential, also Klima Performance Potential. Das ist eben das gesamte Potenzial einer Technologie in einem bestimmten für uns nutzen wir das bis zu 2040 pro Jahr an Ersparnis von Emissionen und Äquivalenten zu bringen. Und wir sagen, je höher das Climate Performance Potential einer Technologie, und wir vergleichen das tatsächlich auch immer mit den Technologien, die auch im Wettbewerb stehen, mit den Adoptionsraten, sagen, je größer das Potenzial der Dekarbonisierung einer Technologie, umso größer ist auch das finanzielle Potenzial dieser Technologie oder des Unternehmens, das diese Technologie als Produktlösung aufbaut. Und für uns ist es tatsächlich nicht nur ein Nachhaltigkeits-KPI, sondern auch Finanz-KPI. Also das ist der Ansatz, den wir für uns gewählt hätten, wirklich messbar, also Dekarbonisierung messbarer zu machen und eben ab einer gewissen Größe zu sagen, das ist dann jetzt, das hat die Relevanz. Ja.
Danke, Dr. Weber nutzt das jetzt schon zum Schlusswort, mehr oder weniger.
Das mache ich gerne. Die Frage ist in der Tat sehr gut. Ich habe gerade auch mal überlegt zwischendurch schon und habe auch Frau Saharova zugehört. Ich finde das in der Tat, im Prinzip die ähnlichen Punkte würde ich auch sehen. Also wenn es speziell darum geht, um den ganzen Energiebereich, dann würde ich tatsächlich sagen, das können die klassischen CO2-Vermeidungskosten sein oder eben wirklich auch die Primärenergieeffizienz. Ja, und dann kommen wir ein bisschen weg immer nur von diesem Thema Klimaschutz. Ich würde ja, ich glaube, ne, also in dieser jetzigen Diskussion würde ich nicht immer argumentieren, wir müssen das machen, damit wir um jeden Preis die Klimaziele 2045 erreichen. Ich glaube, das ist momentan nicht, aber das müssen Sie besser beurteilen, die Diskussion, sondern was bringt uns tatsächlich eben ökonomisch wirklich weiter in einer volkswirtschaftlichen Gesamtbilanzrechnung. Also wie viel, und nochmal, und jede Primärenergieeffizienzeinsparung bringt uns, macht uns weniger abhängig von den Importen und stärkt unsere eigene Resilienz mit eben eigener, eben auch letztendlich Energiewertschöpfung hier in Deutschland oder in Europa. Ich habe auch darüber gesprochen, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft lässt sich im Wesentlichen auch reduzieren auf Energie. Insofern tatsächlich da viel über Primärenergieeinspargrößen zu machen, ich glaube, ist in der Tat ein richtiger KPI, den wir auch volkswirtschaftlich nutzen sollten. Es gibt auch da bestimmte Überlegungen auf der europäischen Ebene, das zu tun. Und ansonsten, klar, dann verbunden mit eben Wertschöpfung. Also wie viel Primärenergieeinsatz brauche ich pro Euro Wertschöpfung? Denn ich glaube, darum sollte uns gehen. Wir wollen industrielle Wertschöpfung hier in Deutschland, Europa schaffen, aufbauen. Wenn ich das noch sagen darf, ich bin auch Vater und will, dass unsere Kinder nicht nur eine intakte Natur haben, sondern eben auch ein intaktes Wirtschaftsland haben. Und dafür brauchen wir auch wirklich Wertschöpfung, die auch noch in 20, 30 Jahren da ist. Danke.
Ja, dann darf ich zum Schluss kommen der Sitzung, darf den Referenten vor allem danken, dass sie uns auch ein bisschen Mut gemacht haben und so ein bisschen out of the box geschildert haben, wohin die Reise geht. Dass sie da keine Garantien übernehmen, das ist klar, das müssen wir Politiker schon irgendwie tun. Ja, ja. Aber sie haben Mut gemacht und aufgezeigt, welche Kreativität wirklich dahinter steckt und auch bereit ist, in den Startlöchern eigentlich steht und den Business Case auch machen will, in Reichweite hat, hier und da ein bisschen Unterstützung noch braucht. Und das müssen wir dann eben leisten. Aber wenn das eben Hand in Hand gedacht wird und wir das entfesseln können, dann haben wir gute Chancen, auch genau diesen Weg zu beschreiten. Deshalb vielen Dank, dass Sie uns das heute so ein bisschen dargestellt haben, den Ausblick gegeben haben. Ich wünsche Ihnen beiden auch jeweils in Ihrem Umfeld sehr viel Erfolg dabei. Und vielleicht kreuzen sich die Wege ja nochmal und wir können in 2 Jahren nochmal einen kleinen Rückblick machen, wo wir gelandet sind. In diesem Sinne erstmal.